Die Welt verändert sich schneller, als viele hinterherkommen. Branchen wanken, Gewissheiten bröckeln, die äußere Ordnung gerät ins Wanken und gerade deshalb braucht es eine starke innere Führung. Was macht Menschen heute wirklich widerstandsfähig, nicht nur im Beruf, sondern auch in ihrer Gesundheit, in ihren Beziehungen, in ihrem Leben? Ich bin der Überzeugung, wer sich selbst führen kann, bleibt handlungsfähig, auch wenn außen alles im Schwanken gerät. Willkommen bei Anima Mundi. Selbstführung ist die neue Superpower. Ein Podcast für Unternehmerinnen, Entscheiderinnen und Menschen mit Verantwortung. Hier sprechen wir über Klarheit, Haltung und den Mut, von innen zu führen. Mein Name ist Christina Matteo-Ertl. Ich begleite Menschen, die viel tragen und gemeinsam schaffen wir Räume, in denen Führung neu beginnt. Stell dir vor, du hast jahrzehntelang als Chefärztin für innere Medizin in Deutschland und Österreich gearbeitet, konkret über 23 Jahre, hast Verantwortung getragen, Menschen durch Krisen begleitet, das System von innen erlebt. Und irgendwann spürst du, jetzt ist es Zeit für einen neuen Weg, für mehr Autonomie, für eine Medizin, die Körper und Seele gemeinsam sieht. Heute ist genau so eine Frau bei mir zu Gast. Dr. Dr. Bethia Pieler. Sie war viele Jahre Primaria, ist Ärztin mit Leib und Seele und hat sich nun mit 60 Jahren oder fast 60 Jahren selbstständig gemacht im Damsweg in Salzburg. Sie arbeitet mit Fokus auf Gastroenterologie, Hormone, Nervensystem und Schmerztherapie, aber immer mit Blick auf das große Ganze. Wie bleiben wir wirklich gesund? Wie altern wir gut? Und wie spielt mentale Stärke dabei eine Rolle? Herzlich willkommen, liebe Bethia. Ich freue mich unglaublich, dass du heute noch bei mir bist und darf gleich hier mit den Fragen beginnen.
Gerne.
Wer bist du heute und wofür stehst du heute?
Ja, danke für die freundliche Vorstellung. Ich bin Internistin, habe vier Schwerpunkte in der inneren Medizin, also bin ich spezialisiert auf Gastroenterologie, Diabetologie, Schmerztherapie und Ganzheitsmedizin. Wofür ich heute stehe, ist für eine Medizin, die den kranken Menschen und nicht die Krankheit im Fokus hat. Das habe ich mein Leben lang als Medizinerin so gesehen und zunehmend die Möglichkeit bekommen, das halt auch so in meinem beruflichen Alltag auszuleben.
Wenn du jetzt sagst, den kranken Menschen und nicht die Krankheit, was ist für dich der konkrete Unterschied?
Es haben schon die Väter der Medizin so gefragt. Also du sollst dich immer interessieren, welcher Mensch die Krankheit hat und nicht welche Krankheit ein Mensch hat. Denn die gleiche Krankheit kann unterschiedlich getriggert werden bei unterschiedlichen Menschen, je nachdem, was man schon in seinem, ich nenne das im chronischen Belastungssyndrom, trägt. Also je nachdem, was bereits drin ist. Genetik, Epigenetik, toxische Belastung, psychische Traumata, neuroimmunologischer Stress und so weiter kann eine Noxe, also eine Ursache von draußen krank machen oder auch nicht.
Das heißt in anderen Worten, es ist total individuell, welcher Patient, welche, sage ich jetzt einmal, Krankheit hat. Der Fokus ist dann auf den Patienten, weil es immer unterschiedliche Behandlungsmethoden erfordert. Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, das ist schon so. Wir sprechen heute von personalisierter Medizin und nicht von der gleichen Pille für alle. Denn je nachdem, welche Krankheit man hat, gibt es sehr wohl Standardschemata für die Behandlung von Krankheiten und dann spätestens, wenn der Patient aus der akuten Phase heraus ist, muss man sich auch um die gesunden Zellen kümmern, auch um das Milieu kümmern und auch um die Möglichkeit, dass der Patient keinen Rückfall, also kein Rezidiv mehr bekommt.
Vielen Dank, also das ist mega spannend. Du hast auch die Epigenetik hier erwähnt. Viele Zuhörer möchten da wahrscheinlich jetzt genauer wissen, was meinst du damit genau? Wie wirkt sich die aus?
Unsere Umwelt hat sich einfach viel schneller verändert als die Genetik des Menschen, also unser genetisches Muster, unsere DNA nachkommen kann, weil Homo sapiens ein extrem anpassungsfähiges System ist. Das heißt, wenn sich äußere Umstände ändern oder Ernährung oder Luft oder Verschmutzung und so weiter, verändert sich natürlich auch unsere Genetik und unsere DNA in den nächsten Generationen, so dass wir an diese Umstände angepasst sind. Nur ist es heute so, dass die äußeren Umstände sich viel schneller verändern, als der Rest nachkommen kann. Und das ist natürlich für unser System, jetzt kommen mir gerade die Dinosaurier in den Sinn, weil es, man fragt immer, wieso sind sie dann ausgestorben, weil was Plötzliches gekommen ist, wo sie sich keine Zeit hatten anzupassen. Da ist natürlich dem Spezies Mensch auch nicht anders.
Das ist sehr spannend, nämlich auch im Zusammenhang mit Selbstführung, weil das ist ja ebenfalls so, wo es auch um Mental Health geht, um die geistige Gesundheit, die du ja sicher dann auch im Fokus hast, weil Körper und Geist, du ist ja Gegenverkehr, das eine geht dir ohne dem anderen nicht. Früher hat man vielleicht gesagt, das ist der Geist, das ist der Körper. Heute weiß man, das ist sogar der Darm mit dieser Darm-Hirn-Schranke, dass man mit dem verbunden sind. Ich glaube, das ist der Vagusnerv, ist da der größte Nerv, oder
Genau.
magst du uns da ein bisschen noch was
Ja.
dazu erzählen?
Also genau, zurück zum Ursprung deiner Frage. Ich bin auch als Medizinerin der Meinung, dass die Psyche allen anderen Regulationsvorgängen übergeordnet ist. Also es gibt keine Krankheit, die nicht auch die Psyche betrifft. Deshalb muss auch der psychische Aspekt einer Erkrankung immer berücksichtigt werden. Und kann ich ein Beispiel geben, wenn ich als Gastroenterologin den Patienten mit Ultraschalluntersuchung, Magen- und Darmspiegelung mache und ein paar anderen Analysen mache, stelle ich auch die Frage, was war das schlimmste Ereignis in Ihrem Leben, was konnten Sie nicht schlucken, was verdauen Sie noch, worauf kauen Sie noch und so weiter, weil das sind auch Aspekte, die angeschaut gehören, damit der Mensch wirklich Chance auf Heilung hat. Das andere, was du angesprochen hast, ist tatsächlich im Moment ganz zentral im Fokus meiner Tätigkeit. Das ist diese Verbindung zwischen Darm und Hirn und Darm und Leber und Darm und Lunge und Darm und Niere, Darm und Psyche. Und das sind Effekte, das sind bilaterale Effekte, wobei tatsächlich vom Darm zum Hirn 100-mal mehr Signale laufen als umgekehrt. Und diese Kommunikation zwischen Darm und Hirn ist wirklich durch den Nervus vagus schwerpunktmäßig abgebildet, aber es gibt auch andere Wege, das sind immunologische und endokrinologische Wege, also über die Hormone, die in beiden Organen synthetisiert werden, kommunizieren das zentrale Nervensystem und der Darm.
Ich hatte ja da auch einmal eine Dokumentation gesehen, das war mega spannend, weil es darum gegangen ist, dass man beforscht hat, dass sich sogar das Mikrobiom dafür verantwortlich sein kann, ob jemand Depressionen entwickelt.
Ja.
Und dann haben sie sogar einer Frau, ich glaube, das war sogar damals in Graz, das Mikrobiom vom Mann eingepflanzt oder in Tablettenform. Es ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich gruselig, aber in Tablettenform mehr oder weniger. Du weißt, was ich meine,
Ja.
verabreicht und die konnte dann wirklich ihre Depressionen da loswerden. Also das ist für mich eigentlich unglaublich. Hast du so eine Erfahrung auch schon gemacht?
Ja, ich mache diese Erfahrung, weil ich Mikrobiomtransfers mache. Als Gastroenterologen, wir haben früher von Stuhltransplantationen gesprochen. Nach Corona nehmen wir nicht mehr Stuhl von Donoren, also von menschlichen Spendern, sondern arbeiten ausschließlich mit synthetischen Produkten, die in Anlehnung an das sind, was wir 2025 glauben, dass es gesunde menschliche Mikrobiom ist. Und ich verteile diese Prä- und Probiotika-Gemische auch im Rahmen von Magen-Darm-Spiegelungen. Endoluminal, also im Darmbereich, und bin selber manchmal überrascht, was dabei rauskommt. Denn die Patienten, die diese Therapie bekommen wollen, haben meistens Darmerkrankungen oder entzündliche Darmerkrankungen oder Reizdarmsyndrom. Aber das war eben für mich auch ein Lernprozess, was neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Depressionen oder Übergewicht Stimmungsschwankungen, klimakterische Beschwerden durch eine Reparatur vom Mikrobiom beeinflusst werden kann. Wichtig an der Stelle ist, damit kein falscher Eindruck entsteht, das Mikrobiom des Menschen ist auch irgendwo genetisch veranlagt. Also es gibt auch dieses genetisch vorgegebene Mikrobiom. Und wenn man nur sowas wie Mikrobiomtransfer macht, ohne dass man Lebensstilintervention mit dem Patienten macht, dass man Ernährungsumstellung anstrebt oder Stressabbau anstrebt, dann ist es oft so, dass der Mensch zu diesem vorgegebenen genetischen Muster wieder zurückfallen kann, nach 6 bis 12 Monaten.
Das heißt, du der mal wieder bei der Psyche, die unbedingt auch wichtig ist, dass man sich um diese kümmert. Du erwähnt hast Stressabbau und. Also, dass man da vielleicht eine externe Unterstützung nimmt, einen Therapeuten, einen Coach oder was auch immer, um da auch den Stress zu reduzieren. Vielen Dank. Also, du könntest da ewig zuhören. Es ist mega spannend. Darf ich was anderes fragen, was dich persönlich betrifft? Was war eine Entscheidung oder Erfahrung, die deinen Blick auf Selbstführung oder auch Führung verändert hat?
Da sind zwei Fragen in einer. Was das Thema Führung betrifft, ist es so, ich bin für meine persönliche Entwicklung sehr dankbar, dass ich über viele Jahre Verantwortung übernehmen durfte als Führungskraft. Und was das Thema Führung betrifft, ist es so, du hast in deinem Leben immer Positiv- und Negativbeispiele. Ich habe mich immer an die orientiert, die Förderer sind, die Leute neben sich wachsen lassen und sie nicht wie eine Zitrone auspressen und klein halten, um selber groß rauszukommen. Das sind für mich die wirklich guten Führungskräfte und an solche habe ich mich auch orientiert. Also autarke Menschen, die eben keine Angst haben, junge, andere Frauen zu fördern. Die Selbstführung ist etwas, was wir ein Leben lang lernen, denn als junge Menschen neigen wir dazu, zu vergessen, dass du nicht nur einatmen, sondern auch aufatmen musst. Und man glaubt, nicht tanken zu müssen, was man keine Zeit zum Fahren hat. Und diese Selbstführung lernt man dann tatsächlich mit der Zeit, denn die Mutter Natur hat das wirklich vorgegeben. Einatmen, ausatmen, das ist der natürliche Rhythmus des Lebens. Und das sind zwei Rhythmen, die im Gleichgewicht sein sollen. Und so ist es auch im Leben. Da bin ich genauso wie jeder andere wahrscheinlich auch oft über mich selbst gestolpert und mich viel zu viel verausgabt und Tag und Nacht dies gemacht. Und den Rest noch dazu. Also Selbstführung ist das Krönchen einer menschlichen Entwicklung und besteht aus meiner heutigen Sicht auch darin, dass man bereit ist, in sich selbst hineinzuhören, sich selbst zu achten, zu akzeptieren, dass man nicht immer siegen kann, zu akzeptieren, dass Spaß ein genauso wertiger Bestandteil des Lebens ist wie Leistung, Erfolg und Geld. Und für sich selbst herauszubekommen, was tut mir gut und wo nehme ich die Zeit, um das zu tun, was mir gut tut.
Wenn wir gerade dabei bleiben, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich in dieser Phase oder jetzt was raten könntest, würdest, was würdest du ihm sagen?
Hab keine Angst, alles wird gut. Du musst nicht immer alles perfekt machen. Das ist das Pipilotto-Prinzip. Sehr beliebt bei Frauen. Du musst nicht alles perfekt machen. Und dann, das habe ich aber in meinem Leben tatsächlich geschafft, das Pareto-Prinzip. Also unterstütze deine Stärken, mit denen kannst du 70% des Erfolges machen und schau, dass deine Stärken, deine Schwächen nicht zum Stolperstein werden. Aber das perfekte Modell, die perfekte Person oder perfekte Führungskraft gibt es nicht.
Das ist sicher ein Punkt, der viele interessieren wird, vor allem eben auch Frauen. Weil du schon sagst, das Perfekte gibt es nicht. Da gibt es ja dieses Imposter-Syndrom, von dem man heute immer spricht, dass eben gerade diese perfekten, sagen wir jetzt einmal Frauen, gibt es natürlich schon Männer auch, aber die einfach ihren Wert gar nicht erkennen, weil sie sich immer sehr eher negativ bewerten und immer glauben, sie sind zu wenig und so weiter. Was würdest du denen raten? Gibt es da irgendwas medizinisch jetzt auf der körperlichen Ebene oder gibt es da irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Mittelchen, die man da verabreichen könnte, dass was machen könnte? Gibt es da was?
Also das perfekte Mittel gegen Perfektionismus gibt es sicherlich nicht, aber es gibt auch im orthomolekularen Bereich die Möglichkeit, die Resilienz, den inneren Widerstand deutlich zu stärken. Man muss natürlich das anschauen, womit ich angefangen habe, das chronische Belastungssyndrom, toxische Belastungen. Jeder Mensch ist anders. Schwermetalle, Parasiten, hormonelle Disbalancen, soziale Konflikte. Um einfach das System da zu entlasten, wo es für diese Person am besten geht. Der eine wird sich bereit erklären, über die Ernährung Resilienz zu gewinnen, der andere über eine Reparatur der Hormone, der dritte wäre bereit, vielleicht ein bisschen mehr Urlaub zu machen. Das heißt, da gibt es jetzt nicht dieses eine, was
Ja,
alle.
das ist sehr spannend. Bei uns, bei Anima Mundi, geht es ja genau darum, dass wir uns halt vorwiegend auf den Geist konzentrieren. Und da geht es eben genau darum, auch zu schauen, wie kann der Mensch Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie du es genannt hast, entwickeln oder sogar Antifragilität, wo es eben darum geht, noch stärker hervorzukommen aus den Krisen. Und du hast das eh schon erwähnt. Im Endeffekt geht es ja auch darum zu erkennen, dass man eben gewisse Rückschläge der Krisen auch in deiner Tätigkeit als Chefärztin mitnimmt oder gleichzeitig auch schaut, wie ist mein Umfeld? Lassen die Wachstum zu? Lassen die Entwicklung zu? Oder wollen die einen immer klein halten? Also das sind ja auch wesentliche Punkte, die man selbst aktiv teilweise auch gestalten kann. Ja, sehr schön.
Und ein Satz noch dazu, wenn in deinem Leben was fehlt, dann fehlt es in deinem Geiste und in deinen Gedanken.
Schön.
Das heißt, wir können natürlich uns selbst steuern oder selbst führen, wenn wir erkennen, dass wir auch manifestieren können. Wir können manifestieren. Also ob du in die eine oder in die andere Richtung denkst, die Energie bleibt sich gleich.
So ist es. Das Spannende ist ja nur, dass circa 90% unserer täglichen Gedanken ja negativ sind, weil wir ja evolutionär bedingt eher aufs Überleben getrimmt sind und dann eher negativ denken. Und insofern ist es dann natürlich wichtig, bewusst auch das Positive zu sehen und den Fokus natürlich und die Wahrnehmung zu ändern. Und das ist ja dann das Spannende, was wir bei Anima Mundi dann auch mit unseren Teilnehmern auch machen. Und das ist dann eine sehr schöne Ergänzung, wenn ich dir dazuhöre.
Klasse Unternehmung.
Ja. Mir wird ja dafür die Fragen als Ärztin, die 23 Jahre da in der Führung als Chefärztin war und jetzt sich selbstständig gemacht hat und so viel Erfahrung gesammelt hat. Du sagst dir selber, es gibt natürlich auch Herausforderungen. Was brauchst du in komplexen Zeiten, um klar zu sein, klar zu bleiben? Wie hilfst du ihr?
Ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Etwas Gottvertrauen, eine gegebene oder auch angelernte Mischung aus Erfahrung und Intuition, der Glaube, dass das Leben immer weitergeht, die Gewissheit, dass man nicht immer nur gewinnen kann und dass jede Krise halt auch eine Chance ist, wie der Chinese sagt. Und das hat sich in meinem Leben, ich kann jetzt schon auch rückblickend einiges sagen, weil ich halt eben über 60 bin.
Aber schon, das noch viel jünger, das darf ja nicht an dieser Stelle. Leider können die Zuschauer dich ja nicht sehen, aber
Das
sie
ist
in
in
jeder Situation, die ich tatsächlich als negativ empfunden habe, rückwirkend was Positives den kannst.
sehen konnte, ja.
Das ist sehr, sehr interessant, weil du sagst, Intuition, Glaube, da könnte man sagen, sehr spirituell. Und dennoch hat dir das praktisch in Krisen, Herausforderungen weitergeholfen. Intuition, spürst du die wo? Wie kann man Intuition lernen? Glaubst du, dass man es lernen kann?
Es gibt von Geburt weg Leute, die eine stärkere Intuition haben als andere, aber Intuition kann man, weiß ich nicht, lernen, kann man trainieren, auf die innere Stimme zu hören und so. Und das ist auch bei jedem ein bisschen anders. Also ich spüre Intuition meistens im Körper, dass ich irgendwelche Signale für mich empfinde, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was wird sich jetzt ereignen oder nicht ereignen. Die Gefahr ist, das ist natürlich dünnes Eis, weil manchmal weißt du nicht, ob du dir etwas wünschst oder ob du das gerade erschaffst, ob du das wirklich irgendwie so hast. Und da ist es gut, ein Netzwerk zu haben, denn in Bezug auf Intuition kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, die Intuition ist oft bei anderen Menschen stärker als ich selbst betreffend.
Ist die Intuition, würdest du sagen, ist das das Unterbewusste, ist das die Seele, ist das so ein innerer Ruf, oder wie würdest du das?
Ich betrachte das wirklich als ein Gemisch aus, sagen wir so, feine Sensorik, um so ganz feine Signale irgendwo so empfinden zu können, auch für Sachen, die sich noch nicht ereignet haben, und Erfahrung, weil aus der Erfahrung, also unser Gehirn ist auch wie eine KI, wie ein Computer, wo Milliarden und Milliarden von Daten gespeichert sind, und aus diesen Daten kann dein Gehirn in einer jetzigen oder gegenwärtigen Situation auch eine neue Entscheidung oder neues Gefühl entwickeln.
Ja, unser Hirn ist ja immer ein Lernfeld. Man weiß ja heute die Neuroplastizität. Das heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Gott sei Dank immer noch, weil sich immer wieder neue Synapsen bilden. Jetzt ist es für mich noch wichtig zu fragen, weil du sagst Intuition. Oder ist es so, dass du sagst, die ist im Laufe des Älterwerdens, wird man sich der bewusster, beziehungsweise eine andere Frage, man spricht ja auch von somatischer Intelligenz. Jetzt gibt es auf der anderen Seite, damit meine ich, dass man eigentlich spürt, welches Lebensmittel tut mir jetzt gut. Gleichzeitig hörst du von außen mal, was darf man essen, was darf man nicht essen. Jetzt ist natürlich der Patient oder in dem Fall ja, ist man teilweise da etwas verwirrt oder wie soll man einerseits auf seine somatische Intelligenz hören und andererseits heißt das Lebensmittel sollst nicht essen. Also wie würdest du das deinem Patienten raten?
Also ich würde deine Frage ein bisschen umkehren. Ich glaube nicht, dass unsere Intuition im Laufe des Lebens stärker wird. Ich glaube, dass das junge menschliche Wesen, das Kind, eine sehr starke Intuition hat. Da hat man auch interessante Versuche gemacht, gedeckte Tafel mit allen möglichen Sachen. Das Kind weiß, was gut ist und isst es und nimmt es. Das war früher, wo die Kartoffeln halt noch nicht mit Glyphosaten bearbeitet wurden, haben die Kinder immer die ungeschälten Kartoffeln bevorzugt als die geschälten, weil da sehr viele wertvolle Mikronährstoffe sind. Und dann denke ich, im Laufe der schulischen Ausbildung, Hochschulausbildung, Einfluss von Partnern, Eltern und so weiter, diese präformierten Meinungen einem aufgepfropft werden und damit die Intuition eher schwächer wird. Und dann werden wir erwachsen, dann wollen wir irgendwann auch wieder Abstand nehmen, also zurück zum inneren Kind, zum Kind oder zu dieser Intuition. Und dann sollte man tatsächlich wieder versuchen, diesen Instinkt für sich selbst anzutrainieren. Das tut mir gut. Das ist für jeden was anderes. Es gibt nicht die Ernährungsweise für alle. Nicht alle Leute sollen auf Fleisch verzichten oder auf Zucker oder was auch immer.
Genau, weil jeder ja anders tickt, wie du eingangs schon gesagt hast. Jetzt noch einmal zu einer anderen Frage, liebe Petja. Was erlebst du jetzt? Man liest ja da, das Gesundheitssystem ist überfordert, es gibt wenige Pflegepersonal, die Ärzte sind überfordert und, und. Was erlebst du in deiner Branche jetzt als größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich die schwindenden Ressourcen im pflegerischen und ärztlichen Bereich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Tatsache, also die demografische Entwicklung. Die Menschheit wird älter, braucht über längere Zeiten im Leben auch medizinische Versorgung. Und das allergrößte Problem im täglichen ist für mich der Verlust an qualitativer Arzt-Patient-Zeit, weil das ist das Wichtigste in einem Genesungsprozess, dass der Arzt genug Zeit hat, dem Patienten zuzuhören, den zu verstehen, genug Zeit dem anderen gibt, um sich zu erklären oder seine Wünsche, Klagen und die Bereitschaft zur Mitarbeit zu kommunizieren. Und ohne diese qualitativ hochwertige Arzt-Patient-Zeit ist aus meiner Sicht eine Salutogenese, also ein Zurück in die Gesundheit, Sehr schwer.
Sehr schwer. Das ist sehr spannend, weil auch in der Psychologie eben bei uns bei der Selbsthilfe Anima Mundi geht es ja auch genau darum, dass man sagt, aktives Zuhören wirkt sich extrem positiv auf die Gesundheit aus. Nämlich aktiv zuhören heißt wirklich einmal einfach nur zu hören, klingt jetzt so logisch, aber das wird ja oft heute auch aufgrund der sozialen Ablenkungen oft gar nicht mehr gemacht, dass man dem gegenüber bewusst zuhört, hinterfragt, Fragen stellt und so weiter. Also ich vor kurzem, nur ganz kurz, war ich beim Mittagessen und schaue am Nachbartisch, da saß dann ein Kind, das habe ich noch nie gesagt, gesehen, Kopfhörer am Kopf und der iPad vor sich und die Kinder waren daneben. Und dann fragt man sich irgendwie schon, gell, wie wird sich das entwickeln, was, welche Vorbilder sind da, wie soll das weitergehen? Wenn du jetzt sagst, dass sich das natürlich auf die Gesundheit auswirkt, was man ja weiß, dann ist das schon eigentlich eine bedenkliche Entwicklung, oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Weil das Szenario, was du gerade beschrieben hast, was du im Restaurant gesehen hast, das ist immer weg von mir selbst. Also ich erlebe das Leben der anderen. Ich schaue mir das Leben der anderen, egal wo, im Fernsehen oder in anderen Medien. Aber ich möchte mittlerweile die beste Version von mir selbst sein. Mein Leben leben und nicht die beste Version von jemand anders sein.
Das ist das Schöne, da muss man natürlich, und das ist das Wichtige, dann lernen, mehr nach innen zu schauen und weniger sich im Außen zu orientieren an der Anerkennung von anderen, wie früher gesagt, an den Nachbarn oder sonst wer, betrifft es sogar schon die Berufswahl. Woran orientiert man sich? An den Eltern, an dem, was der Lehrer gesagt hat, an dem, was Großeltern sagen? Oder geht man wirklich in sich und sagt, was ist meine Passion, was interessiert mich, was will, welche Probleme will ich einmal lösen?
Genau.
Ja. Was setzt du selber, Petja, in deinem Unternehmen, in deiner Tätigkeit bereits für dein eigenes Wohlbefinden ein? Was machst du da?
Ja, also ich habe erstmal auch nach einigen Selbstverletzungen gelernt, diesen Rhythmus von tanken und fahren zu lernen. Es geht einfach darum, sich genug Ruhepausen zu gönnen. Und dann auch gute Me-Time zu haben, in der man die Chance hat, Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Und das ist, denke ich, meine Bill Gates hat irgendwann auch gesagt, macht das, was euch am meisten Spaß macht, das Geld wird nachkommen.
Zu Beatrice gesagt, was habe ich jetzt
Bill
verstanden?
Gates.
Also Bill Gates, ja, okay,
Ja,
ja,
einfach das machst, was da deine eigene Erfahrung, nicht Erfahrung, sondern Erwartung an dich selbst und was dir Spaß macht, dann hast du auch mehr Chancen auf Erfolg, wenn du versuchst, die Erwartungen von wem anders zu erfüllen, und schaust, dass du 8 Stunden irgendwo absitzt, dann ist es meistens ein inverses Verhältnis.
Wenn du jetzt, bitte, wir sehen ja im Außen, tut sich jetzt wahnsinnig viel. Wie du selber schon sagst, die demografische Entwicklung wirkt sich aufs Gesundheitssystem aus. Die Unsicherheiten, wirtschaftliche Unsicherheiten, politische Unsicherheiten, da schon Ukraine, Russland und, und. Was tust du, um für dich eine gewisse Druck, weil es gehört ja auch zu unseren Grundbedürfnissen, eine gewisse Sicherheit trotz dieser Unruhen und Unsicherheiten im Außen für die Zukunft zu gewinnen? Was machst du da persönlich für dich?
Ich höre keine Nachrichten, ja, muss ich an der Stelle gestehen. Wobei man sagen würde, sie ist apolitisch oder wie auch immer. Ich möchte nicht ständig mit Negative Vibrations berieselt werden. Und das, was für jeden von uns ganz, ganz wichtig ist, ich sage es erstmal auf Englisch, Garbage in, Garbage out. Also unser Lebensstil ist automatisch damit verbunden, dass du jeden Tag negative Sachen in dich hineinpumpst. Ob das jetzt Toxine sind, Ernährung, irgendwelche Luftverschmutzung, negative Emotionen durch leidende oder hungernde Menschen und so weiter und so fort. Also das bleibt uns nicht erspart. Das kommt täglich in uns rein. Und dann muss man schauen, dass man einfach auch Müll rauswirft oder rausbringt. Und da gibt es auch in der Ganzheitsmedizin unendlich viele Möglichkeiten, sowohl den Körper zu entlasten, als auch die Gedanken zu entlasten. Das Gegenpol von negativ ist immer positiv. Also das Negative bleibt dir nicht erspart und da muss man aber auch genug Dinge finden, genug positive Dinge, auf die man sich auch konzentrieren wo man sich auch die Frequenz, die Schwingung von einer positiven Situation oder Emotion oder anderen Menschen dann holen kann.
Ja, da wären wir wieder beim Fokus, wie du einen früher schon gesagt hast. Das ist halt so, dass das Hirn natürlich eher auf das Negative schaut, weil wir ja doch diesen Überlebensinstinkt haben. Und genau das, was du jetzt sagst, das ist dann eigentlich schon ein bewusstes Üben, auf die positiven Sachen zu sehen, um die auch noch wahrzunehmen. Das hat ja mal, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, das ist mir jetzt entfallen. Das ist aber schon länger her, der hat ein Buch drüber geschrieben, der ihm gesagt hat, so eine sichere Zeit haben wir noch nie gehabt wie jetzt, obwohl alles so negativ, wie du sagst, im Außen präsentiert wird. Ich glaube, jetzt ist es schon ein bisschen anders durch die Entwicklungen, die wir jetzt haben, weil es ist wirklich alles immer schneller, höher, weiter, die Technik, KI, exponentielle Entwicklung, wo keiner mehr weiß, wo geht's hin. Das heißt, also meiner Meinung nach geht es wirklich nur mehr, dass man die Sicherheit im Innen findet, was du ja eigentlich ähnlich jetzt hier bestätigst. Im Außen wenn wir es nicht finden. Und je unsicherer es außen wird, desto mehr brauchen wir wahrscheinlich die Stärke und die Sicherheit im Innen.
Ja, und ein gutes Mittel dafür ist Gegenwärtigkeit. Also das heißt, im Augenblick verweilen zu können, kleine positive Sachen wahrnehmen zu können,
Genau.
die in der Außenwelt immer vorhanden sind. Du kannst nicht jetzt und heute wissen, wie dein Leben
Wurde
morgen,
kreiert.
übermorgen, in 10 Jahren ist. Aber die Gegenwärtigkeit, das ist der einzige Augenblick, der dir wirklich gehört. Und den kann man natürlich auch positiv erleben, weil das die Batterien tankt, und dann kann man halt das Negative mit dem entsprechenden inneren Widerstand auch tragen.
Genau, und das sei es in der Natur oder dass man einen Spaziergang macht oder einfach nur mal bewusst die Stille wahrnimmt und einmal sich mit sich selbst beschäftigt und sich in sich hineinhört
Oder
und
mit jemandem lacht.
oder mit dem man lacht, genau, Spaß hat, was auch immer.
Oder Pudding-Bär liest oder wie auch immer.
Genau. Liebe Petja, wenn du jetzt noch einmal mal trotzdem, weil es gefällt mir immer, wenn ich jemanden da habe, der so erfolgreich ist und so reflektiert ist, wie man ja bei den Antworten schon merkt, dass du dich wirklich ganzheitlich mit den Menschen beschäftigt und auch mit dir selbst logischerweise. Was möchtest du anders machen als die Generation vor dir, sowohl beruflich als auch privat? Und gleich eine zweite Frage danach, und was ratest du der jetzigen Generation?
Gut, also im Vergleich zu den Generationen vor mir, ich habe möglicherweise oder meine Generation ein bisschen anderes Wertesystem, dass man halt die Balance zwischen Pflichten und Spaß anders verlagert. Ich habe Großeltern, die sind, mein Großvater war ab 100, meine Großmutter 90, da war dieses Pflichtbewusstsein natürlich an allererster Stelle und sehr ausgeprägt. Und bei uns hat sich das auch ein bisschen dahin entwickelt. Ja, ich möchte leisten und ich möchte für andere da sein und arbeiten tut man auch gerne, aber die Zeit für sich, der Spaß und die Zeit für Entspannung, das muss halt sein. Jetzt Richtung jüngere Leute, da geht es dann natürlich jetzt noch mehr in Richtung Life-Work-Balance. Das haben sie schon erkannt. Die jungen Leute, dass sie sagen, ich möchte halt natürlich ein optimales Ergebnis, aber nicht halt rund um die Uhr arbeiten. Und was ich da in die Richtung sagen möchte, ist, weil auch das Thema Umwelt sehr viel polarisiert, man muss immer das Wertesystem des anderen achten, wissen, woher der kommt und warum man dieses Wertesystem gehabt hat. Es achten, das Positive, was man findet, aufnehmen oder übernehmen, und seinen eigenen Stil dann weiterleben.
Das ist ein sehr wertschätzender Ansatz auch den anderen gegenüber, weil ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist nicht möglich, von der jetzigen Situation aus zu beurteilen, warum die andere Generation anders getickt hat oder anders tickt als wir oder auch die nächste Generation, in dem Fall die Generation Z. Weil du ja sagst, Work-Life-Balance. Also ich weiß nicht, wie du siehst, ich sehe das fast ein bisschen anders. Wir haben das früher auch diskutiert oder halt möchte da ergänzen. Sie haben halt auch andere Werte, bei denen ist halt wichtiger der Sinn. Es ist nicht mehr ausschließlich nur die Leistung. Gleichzeitig sind sie aber trotzdem bereit, viel zu leisten, wenn der Sinn passt. Ich glaube, ich kann ja von meiner Generation reden, der Sinn war da eigentlich gar nicht so gefragt im Mittelpunkt, sondern wir sind ja eher noch sehr so erzogen worden, den Autoritäten zu gehorchen, wenig zu hinterfragen oder wie siehst du das, nicht frech zu sein, hat es damals geheißen, ja, heute nennt man es kritisches Denken, kritisches Fragen, bei uns hat es vielleicht früher sogar geheißen, du bist frech. Es hat sich hier auch die Kommunikation teilweise zwischen Eltern und Kindern stark verändert oder entwickelt. Teilweise, Gott sei Dank, teilweise vielleicht zu weit, wie du sagst, man muss das Wertesystem der anderen schätzen und kann aber gleichzeitig auch mehr oder weniger sich selber durch das auch weiterentwickeln. Und das ist ja das Schöne im Grunde.
Sehe ich genauso. Also früher natürlich war das mehr so Gehorsamkeit und Autorität und so weiter. Ich finde das auch bei jungen Menschen. Ich habe sehr viel Kontakt mit jungen Menschen als Patienten oder im bekannten Freundeskreis. Ich finde, dass viele Unkenrufe gar nicht so richtig sind, dass sie durch die modernen Medien oder Kommunikationsweisen gar nicht sprechen und schreiben können. Stimmt nicht. Also sie können genauso lesen und schreiben wie in die Generationen zuvor. Ich finde, es ist die Balance zwischen Anerkennung und Zukunftsvisionen. Solange etwas in gegenseitiger Achtung geschieht, ist alles gut.
Das war das Stichwort für die nächste Frage, wenn du sagst Zukunftsvisionen. Was gibt dir, liebe Betty, aktuell die Zuversicht, dass du sagst, wenn ich nach vorne schaue, bin ich hoffnungsvoll, zuversichtlich, optimistisch? Was gibt dir das?
Das ist tatsächlich das Wertesystem der Menschheit. Ich gehöre da möglicherweise auch zu diesen unverbesserlichen Optimisten, die sagen, jawohl, wir haben schlimme Baustellen im Moment auf dem Planeten. Ob das Krieg ist oder Umwelt oder so. Aber das Wertesystem der Menschen ist aus meiner Sicht so, dass sich das immer ethischer und immer moralischer wird. Dass es nicht egal ist, was mit dem anderen passiert oder was im Nachbars Dorf passiert. Und das löst nicht alle unsere Probleme wie mit einem magischen Stab, aber aus meiner Sicht und mit dem, was ich so bei jungen Menschen erlebe, bin ich zuversichtlich, dass der Mensch auch diese Kurve kriegen wird.
Das ist sehr schön und das schließe ich gleich meine letzte Frage da an. Was ist deine Vision in einem kurzen Satz oder in drei Wörtern? Was wäre das jetzt?
Gesund bleiben, heil werden.
Gesund bleiben und heil werden.
Ja.
Das ist sehr schön. Und jetzt frage ich aber trotzdem nochmal nach, diese Vision gesund bleiben, welche Bilder hast du da für dich? Was tust du da, um gesund zu bleiben?
Also, ich bin große Anhängerin von Präventionsmedizin, weil ich denke, wenn Beschwerden schon auftreten, dann fangen wir an, rote Lämpchen zu löschen. Präventionsmedizin heißt Vorbeugung. Also man ist bereit, sich selbst irgendeinem Umstand vorzubeugen, damit man gesund bleiben kann. Und diese Vorbeugung besteht aus einer erstmal aus der Information, was trägt dieser Mensch in sich, wer sind seine Eltern, was waren ihre Erkrankungen, woran sind sie gestorben, wie ernährt er sich, welche Bücher liest er, welchen Job und so weiter und so fort. Und dieses Ganze gibt einem Mediziner oder Therapeut die Möglichkeit, vorbeugend präventiv zu werden, zu sagen, okay, wir entlasten das ganze System an der Ecke, das kannst du machen und der Körper trägt die restliche Belastung. Das ist das Gesundbleiben.
Das gefällt mir sehr gut, weil das ist genau der Ansatz auch von Anima Mundi Prävention. Nur ich sage halt immer so, Prävention ist halt noch nicht sexy. Ich habe vor 10 Jahren schon, da bin ich zur SVS gegangen, weil ich da eben dieses System auch darstellen wollte, eben wie können wir eben gesund bleiben, präventiv, geistig. Also für mich geht es ums Geistige. Die mentale Gesundheit, wo wir heute wissen, das spielt jetzt zusammen. Und die Antwort war damals unten, schau's her, bei uns sind 5% Prävention, 95% laufen kurativ, wir haben keinen Bedarf. Das war damals die Antwort. Und ich sage natürlich 10 Jahre später, das System wird das nicht mehr tragen, wie wir schon sagen, Pensionssystem, Gesundheitssystem. Wir werden da eigenverantwortlich, wie du sagst, vorbeugen müssen, damit es funktioniert. Und es kommt ja noch zu ergänzend hinzu, dass es natürlich auch für den jeweiligen Patienten oder für uns Menschen ja viel vorteilhafter für die Gesundheit und unser Wohlbefinden ist, wenn wir präventiv arbeiten, vorbeugend arbeiten und nicht dann reparieren, wenn es zu spät
Ja, so
ist.
ist es. Also ich denke, das mit 5% versus 95, das hat sich schon ein bisschen geändert. Ich sehe das auch in meiner Praxis, wobei zu mir kommen auch viele Leute, die im oberen Gesundheitssegment für sich was tun möchten. Aber auch die Krankenkassen sind da schon auf einem guten Trip. Es ist alles noch nicht ausreichend. Und trotzdem ist das Thema Vorsorge und Präventionsmedizin noch nicht mehr so ein Fremdwort und weit weg.
Ja, das hat sich schon verbessert. Das freut mich ja. Also du triffst hier eben den Nerv der Zeit. Prävention, Vorbeugung ist das Wesen, das ist die Zukunft, das ist wichtig für die Zukunft. Und jetzt hätte ich gerne noch eine wichtige Frage, das interessiert die Zuseher sicher. Hast du für unsere Zuhörer, ich sage immer Zuseher, für unsere Zuhörer, liebe Petja, drei Tipps, welche kleine Dinge man ändern kann, um gesund zu bleiben?
Vernünftige Ernährung, gesunder Schlaf und regelmäßige Stressreduktion. Das ist natürlich jetzt sehr global gesagt und so weiter, weil dahinter verbergen sich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wirklich in drei Worten kann ich das nicht anders aussetzen. Aber ich sage immer, Ernährung ist die Mission. Du hast eh den Zettel vor dir mit meinem Vortrag,
Ja.
übernächste Woche. Die Säulen des guten Alterns, und da sind tatsächlich die fünf Säulen des guten Alterns: Bewegung, Ernährung, hormonelle Gesundheit, Toxine, guter Schlaf.
Ja, du hast ja am 23, am 25. September um 18:30 Uhr in der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Lungau hast du ja diesen Vortrag, wo es genau um das geht, die Faktoren, die uns krank machen werden, behandelt, aber auch die uns wieder gesund werden lassen. Also zusammenfassend, Ernährung, guter Schlaf, Bewegung sind die Säulen, Hormone sind die Säulen des guten Alters. Ich glaube, das Thema Hormone wäre ein weiterer Podcast wert, weil das wäre mega spannend. Ich glaube, da kann man sehr viel machen und das würde mich freuen, wenn wir es vielleicht noch einmal sehen zum Thema Hormone. Das betrifft auch sehr vielen Leuten. Jetzt kriegt man es eh mit, auch die Phase der Menopause. Das ist jetzt natürlich nur Frauen betreffend, aber mittlerweile hört man ja zumindest schon, dass es da viel zu machen gibt.
Es gibt auch die Andropause.
Die
Die
was? Die
Andropause,
Andropause, ach so.
genauso.
Die Männer sind
Die Männer
genauso
sind genauso
betroffen.
betroffen, hormonellen
Ja, eben.
Wechsel als die Frauen. Es geht bloß über längere Zeit und es ist nicht so stürmisch wie bei den Frauen mit Eintreten der Menopause, aber es gibt die Andropause genauso.
Also umso mehr ein weiterer Podcast wert. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Petja. Das war mir echt ein Vergnügen, dich hier zu haben. Du hast uns gezeigt, dass in einer Welt, wo es eben immer geht darum führen und um entscheiden und durchhalten, es schon Möglichkeiten gibt, präventiv vorbeugend was für sich und für seinen Körper, für seine Gesundheit zu tun, dass das auch sich auf die Führung, Selbstführung auch auswirkt und auf den Geist, das Körper und Geist, desto Gegenverkehr herrscht, desto zum Beispiel, wie hast du gesagt, 100-mal mehr Informationen von da
Dimensionieren als
die
uns.
darum kehrt. Also das ist schon sehr beeindruckend. Genau hier setzt auch Anima Mundi an. Also wir schaffen eben Räume für Selbstführung, mentale Gesundheit, Resilienz und klare Ausrichtung. Ich würde sagen, Selbstführung, das ist unsere Meinung, ist nämlich kein Luxus mehr. Sie ist eben die Grundlage und das Fundament für eine gesunde Welt in dieser, eine gesunde Zeit in dieser komplexen Welt. Danke, liebe Petja, fürs Dasein. Danke, liebe Zuhörer, dass ihr eben dabei wart. Und beim nächsten Mal, ich weiß nicht, ob schon beim nächsten Termin wird, aber bei den nächsten haben wir auf jeden Fall dich wieder da zum Thema Hormone. Nicht nur bei Frauen haben wir heute gelernt, sondern auch bei Männern gibt es die sogenannte, wie nennst du es,
Andropause.
Andropause. Und umso mehr freut es uns, wenn ihr wieder dabei seid. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und bleibt euch nah.